Liebe Brüder und Schwestern, der Herr sagt uns, meine Last ist leicht, mein Joch drückt nicht. Erleben wir das so? Ist es nicht manches Mal, dass wir, wenn wir das so hören, uns eigentlich denken, naja, lieber Gott, bei mir hast du es aber scheinbar anders gemacht. Meine Last drückt mich schon, mein Joch scheint schon schwer. Und tatsächlich tragen wir so manches im Leben, oh ja. Wir tragen manches, was schwer zu tragen ist, wobei das Joch eigentlich nicht ein Gerät ist, das kummet, mit dem man besonders viel trägt als erstes, sondern besonders viel ziehen kann. Die Ochsen, die das Joch getragen haben, konnten damit Lasten ziehen, wo man sonst niemals die Kraft des Ochsen so ausnützen hätte können. Trotzdem, wir fragen uns, was tut denn der Herr damit uns? Bevor wir an seiner Antwort nähern, möchte ich aber mit den ersten Versen des heutigen Evangeliums beginnen. Dort jubelt Jesus und er preist seinen Vater. Ich weiß nicht, ob Sie noch im Ohr haben, warum. Er preist ihn, weil er all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hat. All das ist vor allem, was er später dann sagen wird, seine Nähe und wie er uns nahe ist, in Güte und in Demut. All das hat er den Klugen und Weisen verborgen. Was heißt nun das schon wieder? Heißt das, wir sollen nicht nachdenken, wenn wir glauben? Heißt das, wir sollen nicht uns auch bilden? Heißt das, die Pfarrer sollen lieber keine Theologie studieren? Das kann es nicht heißen, das will der Herrgott auch nicht. Aber es heißt, dass da etwas ist, was uns in Weisheit und Klugheit irgendwie, man möchte fast sagen, einlullen könnte, so dass wir ganz nicht gebildet sind, sondern eingebildet. Dass wir nicht mehr Menschen sind, die verstehen wollen, sondern meinen, wir hätten jetzt schon alles verstanden. Dass wir aufhören zu hören. Hören ist das wichtigste Gebot oder eines der wichtigsten Gebote im Alten Testament. Höre Israel, Shema Israel, wie so eine Grundcharta im Volk Israel. Jeder Jude kann dieses Gebet beten oder sogar singen. Hören. Die eigentliche Weisheit besteht darin, dass man weiß, dass man hört und hören muss. Dass man eben noch nicht alles weiß. Dass man noch nicht ganz weise ist. Wer meint, er wäre weise, er wäre klug, der hört nicht mehr, der ist eingebildet und ist nicht mehr weise. Und davor warnt Jesus. Und setzt als Gegenteil hinzu, den Unmündigen, so jubelt Jesus, hat der Vater all das offenbart. Sind wir gerne auf der Seite der Unmündigen oder lieber auf der Seite der Klugen und Weisen? Land auf, Land ab versucht man immer seine Klugheit darzustellen. Zumindest wollen wir in keiner Weise irgendwie als dumm angesehen werden. Unmündig, so lobt uns der Herr, wenn wir sind. Damit meint er nicht, dass wir verantwortungslos sind. Paulus benutzt dasselbe Wort, die Mündigkeit, einmal und sagt, seid doch nicht unmündig wie Kinder, sondern, und er meint, wir sollen Verantwortung übernehmen. Das, was wir begriffen haben, auch von Gott oder von dem, was zu tun ist, was unser Gewissen uns sagt, was wir da begriffen haben, das fordert uns zum Tun heraus. Unmündigkeit in falsch verstandener Weise wäre, die Hände in den Schoß zu legen und sagen, nun, das schaffe ich sowieso nicht, nun, das sollen andere machen, nun, das geht mich nichts an. Wir sollen schon in dieser Hinsicht mündig sein, dass wir Verantwortung übernehmen. Unmündig aber, wie es hier im Evangelium heißt, in der Hinsicht, dass wir wissen, wir haben einen Vater. Und wir dürfen ihn Vater nennen. Und wir dürfen lernen, seine Kinder zu werden. Das heißt, zu begreifen, immer tiefer, dass er uns hält und dass wir ohne seinen Halt nicht stehen würden, nicht gehen könnten, nichts tun könnten. Er ist es, der uns hält. Diese Unmündigkeit oder sagen wir Abhängigkeit von Gott ist eine ganz segensreiche, ist eine, die uns zu dem macht, was wir sind, zu Menschen voller Würde, voller Ansehen von Gott. Und so brauchen wir diese Anerkenntnis in uns, dass wir Gott brauchen, dass er unser Vater ist und wir seine Kinder. Und davon abgeleitet dürfen wir auch einander brauchen. Der Mensch, der meint, er braucht niemanden, der täuscht sich. Der täuscht sich schwer. Und er wird nicht weit kommen im Leben. Und wenn, dann wird er nur äußerlich scheinbar weit kommen und innerlich vereinsamen. Wir dürfen Gott gegenüber unmündig sein. Dem, was er uns gesagt hat aber, was wir begriffen hat, da sollen wir mündig und verantwortungsvoll mit umgehen. Soweit zu dieser Seligpreisung, zu diesem Jubelruf Jesu über uns, die er als unmündig bezeichnet. Und dann sagt er, in welcher Hinsicht wir eben selig sind durch unsere Unmündigkeit, weil er uns sich selbst und den Vater offenbart hat. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Den Sohn und den Vater zu verstehen, das gelingt uns nicht, indem wir noch so viel studieren. Studieren schadet nichts. Aber eigentlich hinfinden tun wir zum Vater, indem wir ihn als Vater anerkennen und ihm sagen, dass er unser Vater ist. Das tun wir im Vater unser. Manchmal etwas unbewusst, aber doch immer wieder, vielleicht sogar täglich. Der Sohn hat es uns offenbart. Er hat es uns geschenkt. Es ist nichts, was wir selbst herausgefunden hätten. Kein Mensch hätte sich das ausdenken können, dass Gott in sich Liebe ist, das heißt dreieiniger Gott. Dass Gott sogar Mensch wird, hinuntersteigt von seiner Allmacht, wenn wir es so betrachten wollen, in unsere irdische Verfasstheit. Ja, noch einmal in die niedrigste Verfasstheit, indem er das Los der Sünder auf sich nimmt am Kreuz, all unsere Sünde dort trägt. Er ist wirklich demütig. Demütig ist der Herr. Er ist hinabgestiegen. Und so haben wir diesen Herrn gefunden, was keiner sich ausdenken konnte, was der Sohn uns offenbaren will. Uns und allen Menschen. Er möchte zeigen, wie gut er ist, damit wir ihn erwählen. Und dann ruft er uns eben auf, als wenn er jetzt es uns offenbaren will und sagt, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Er lädt uns ein, dass wir das tun. Unsere Bedürftigkeit anerkennen. Anerkennen, dass wir ihn brauchen, dass wir seine Hilfe brauchen. Und gleichzeitig leugnet er in keiner Weise, dass wir so manche Lasten tragen, dass manches uns schwer ist im Leben. Die Last, das Joch, von dem er dann spricht, ist ein Begriff, der im Altertum sehr, sehr üblich war, in verschiedenen Kulturen. Und er bedeutete eigentlich die Art, wie der König oder der Herrscher über sein Volk herrscht. Der König, der seinem Volk ein Joch auferlegt. Das war das Bild, das man damals gebraucht hat. Und es bedeutet, dass der König mit seinem Volk, sein Volk zur Arbeit anhält, Steuern einnimmt, es arbeiten lässt in Frondiensten. Und dass dieses Joch eben eines ist, was allzu oft nur drückt, was scheuert, was wund macht, was krank macht, was einem das Leben zu rauben scheint, ja manches Mal auch das Leben geraubt hat. Und ein solches Joch, sagt Jesus, eine solche Herrschaft in seinem Königtum, möchte er uns nicht zumuten. Ganz im Gegenteil. Er ist ein König, der demütig ist. In der ersten Lesung haben wir gehört, wie dort ein Jubelruf erklingt im Buch Sacharja, eigentlich eine Verheißung des Messias, der Jesus eben ist. Ein Jubelruf, dass der König kommen wird, der Demütige, der auf einem Esel reiten wird. Nicht einer, der sein Volk ausnützt, der auf Kosten des Volkes in Saus und Braus lebt, sondern einer, der alles tut für sein Volk, hinabsteigt. Nicht auf einem großartigen Streitross daherreitet, sondern auf einem Esel, auf dem noch keiner einen großen Kampf gewonnen hat, der ganz einfach ist. Und Jesus wird dieses selbe Bild später am Palmsonntag aufgreifen. Und die Menschen haben damals verstanden, dass er diese Verheißung wahrmacht. Auf einem Esel reitet er ein und alle jubeln ihm zu, dem König, Hosanna. Er ist dieser König. Und so offenbart er sich hier in diesen Worten als der, auf den das Volk gewartet hat, auf den die Menschheit wartet, den demütigen König, der uns nicht unterjocht, sondern der zu uns kommt, hinabsteigt in unsere Verfasstheit, ja sogar in die elendigliche Verfasstheit des Menschen, der in seiner Lieblosigkeit eben ein ganz verkrustetes, ja entstelltes Herz bekommen hat und gar nicht mehr es versteht, das Gute zu wirken. Davon sehen wir genug im eigenen Leben und in unserer Welt, wie verkrustet, wie verhärtet das Menschenherz ist. Der Herr steigt hinab als König, um uns dort herauszuführen. Und so wird das Joch schon ein wenig deutlicher. Es ist nichts, was uns unterjochen soll, unterdrücken soll, sondern es ist das Joch, das passt, das wirklich zu uns passt, das nicht drückt, nicht scheuert. Wollen wir nicht alle zu etwas gut sein? Ist es nicht eine schlimme Erfahrung, wenn man sich denkt, jetzt bin ich zu nichts Nutze? Und der Herr sagt, nein, ich brauche dich, geh mit mir in meinem Joch. Und wenn wir es genauer anschauen, dann kommt der Herr ja und wird Mensch, um uns zu zeigen, dass er nicht sozusagen sich ziehen lässt auf einer großen Karosse und wir würden unter dem Joch leiden und müssten für ihn nur arbeiten. Nein, er kommt selbst und zeigt uns, dass er der Erste ist, der für uns unter diesem Joch, in dieser Ordnung der Liebe wirkt. Gott selbst hat uns zuerst geliebt. Er hat zuerst gewirkt. Er hat uns zuerst, ja, er ist zuerst in dieser Ordnung der Liebe. Schon immer ist er darin. Und so gibt es ein schönes Bild von einem Künstler, einem Pfarrer, der im Schwäbischen gelebt hat. Vor wenigen Jahren ist er verstorben. Mir entfällt der Name leider immer wieder. Vielleicht sagt es mir jemand nachher. Mag sein, ja. Der gemalt hat, wie Jesus und Simon von Cyrene unter einem Joch gehen. In dem Fall ist das Joch das Kreuz, das Simon mit Jesus trägt oder Jesus tragen hilft. Und dieser Maler malt, wie Jesus und Simon gemeinsam dieses Joch tragen. Damit möchte er zum Ausdruck bringen, dass Jesus uns niemals ein Joch auferlegt, was er nicht selbst auch tragen würde. Und zwar mit uns gemeinsam. Es gibt keinen Auftrag, den der Herr uns gibt, wo er uns nur losschicken würde, sondern immer mit ihm zusammen. Folge mir nach. Trag mit mir zusammen dein Kreuz, wenn es ein Kreuz ist. Diene mit mir zusammen. Wirke in deinen Gaben, in deinen Charismen mit mir zusammen. Und das ist das Joch, das der Herr uns auferlegen möchte. Eigentlich, dass wir ein Segen sind mit ihm, dass wir wirken, wie der Stier oder der Ochse ist, wäre etwas ungefährlicher, der da zieht unter dem Joch und der arbeitet, der wirksam ist. Wollen wir das nicht? Und dann gibt es im Leben manches Mal die Erfahrung, dass es zu sehr drückt und wir es kaum mehr schaffen. Oder auch, dass ein Leid uns niederdrückt wie ein Joch. Und selbst beim Leid können wir dem Herrgott sagen, Herrgott, du bist doch bei mir. Und er wird uns antworten, ja, ich bin bei dir. Auch dieses Joch des Leides habe ich am Kreuz mit dir getragen und es hat Frucht gebracht. Bring mir all deine Arbeit, bring mir auch das, was dein Kreuz ist, wie Simon es mit mir getragen hat, damit ich es anfülle mit Segen und Fruchtbarkeit. Und dann dürfen wir den Herrn bitten, dass er uns immer wieder neu entdecken lässt, wie wir denn mit ihm Frucht bringen. Es gibt so manche Phasen im Leben, wo man sich denkt, ich kann nichts recht zustande bringen. Vielleicht erinnern wir uns an unsere Kindheit, manche sind auch Kinder, wo man sich denkt, wenn ich groß bin, dann werde ich das und das und das tun. Dann werde ich Feuerwehrmann, dann werde ich Häuser bauen, was weiß ich. Als wenn die Wirksamkeit erst später liegt. Und dann vielleicht im Alter, dass man sich denkt, nun ist meine Wirksamkeit vorbei. Ich bin vielleicht zu nichts mehr Nutze. Weit gefehlt. Der Herrgott braucht uns zu jeder Zeit. Es ist nur an uns, uns von ihm zeigen zu lassen, wie. Sind es nicht gerade die älteren Leute, die eine Ruhe in der Seele, auch wenn sie es nicht merken, für sich, aber für andere ausstrahlen? Ein Gottvertrauen? Ein im Joch Gottes gehen in alter Gewohnheit, wo wir abschauen können, wie das geht? Sind es nicht gerade auch oft die Alten, die uns zeigen, was das Gebet für eine unglaubliche Kraft hat? Was das Vertrauen in die Liebe Gottes eine unglaubliche Kraft ist? Und sind es nicht gerade oft die Kinder, die uns zeigen, wie schön das Leben ist? Wie voller Vertrauen wir durchs Leben gehen können? Jede Lebensphase hat ihre eigene Wirksamkeit im Joch Jesu. Bitten wir ihn, und wenn wir so wollen, sagen wir es ihm heute neu, dass wir mit ihm gemeinsam unter seinem Joch in der Ordnung der Liebe Frucht bringen wollen. Amen.